Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Endoskopierende, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Ich hatte es bereits schon angesprochen im letzten Podcast, ein sehr erfolgreicher, ja, und meiner Meinung nach auch sehr interessanter Podcast mit Fritz Hagenmüller. Und wir hatten das Thema dort schon angesprochen zur Polypektomie im Kolon, welche Methode eigentlich wann am besten eingesetzt werden sollte. Und dieses Thema ist sicherlich wert, hier doch mehr in die Details zu gehen, um vielleicht hier so ein bisschen auch für Klarheit zu sorgen, was denn nun wirklich die beste Methode ist. Und den Experten, den ich mir heute eingeladen habe, um dieses Thema zu klären, das ist Arthur Schmidt vom Robert-Bosch-Klinikum Stuttgart. Aber Arthur, zunächst mal herzlich willkommen. Schön, dass du mitmachst. Vielen Dank.
Ja, gerne, Alex. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Du warst in Ludwigsburg, bist jetzt in Stuttgart.
Richtig.
Aber erzähl uns vielleicht nochmal so ein bisschen mehr von dir, wo du denn angefangen hast, wie du überhaupt zur Endoskopie gekommen bist und was denn so zwischendrin sich alles ereignet hat.
Ja, gerne. Also meine Karriere in Anführungszeichen hat ja eigentlich angefangen in Würzburg, also an deiner jetzigen Wirkungsstätte, weil da habe ich studiert.
Das höre ich gern.
Und habe da auch sehr gern studiert, ist eine tolle Stadt. Und hatte dann auch eigentlich vor, da zu bleiben, habe mich damals bei Herrn Scheppach beworben in der Gastroenterologie, wo ich auch PJ gemacht habe. Und der hatte dann blöderweise keine Stelle, sodass ich mich dann entschieden habe, aus Würzburg wegzugehen, habe mich an verschiedenen Kliniken beworben, sowohl universitäre als auch nicht universitäre Häuser. Und hatte dann auch ein paar Angebote und bin dann letztendlich in Ludwigsburg bei damals noch Professor Frühmorgen gelandet, weil das einfach so mir von Anhieb gefallen hat. Das Vorstellungsgespräch war sehr nett und die Klinik hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich wollte auch klinisch starten, wollte nicht mit Forschung starten, sondern wollte eine klinische Ausbildung erstmal machen und habe dann dort angefangen, mich da auch wohlgefühlt und dann gab es ja nach einem Jahr den Chefwechsel. Der Karel Tschatscher hatte dann übernommen. Und damit bin ich dann auch relativ schnell in die Endoskopie gerutscht, weil er natürlich einen starken endoskopischen Schwerpunkt mitgebracht hatte, neue Methoden, neue Techniken da etabliert hat und auch das Thema Forschung sehr stark da reingebracht hat. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und so bin ich da irgendwie reingeschlittert sozusagen. Und habe dann dort meine klinische Ausbildung gemacht, auch klinische Forschung gemacht und bin Oberarzt geworden. Und nach 4 Jahren kam dann ein Angebot aus Freiburg, die dortige Endoskopie an Uniklinik zu leiten. Das habe ich dann gerne angenommen und habe dort in den letzten 5 Jahre verbracht und bin jetzt seit Januar hier am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und leite da die Gastroenterologie.
Sehr schön. Und du warst ja auch jemand, der sich in Ludwigsburg, glaube ich, auch habilitiert schon hat. Ist das richtig?
Richtig, genau.
Also auch jemand, der den in Anführungszeichen manchmal etwas steinigeren Weg geht, sich von einem nicht-universitären Haus aus zu habilitieren.
Genau.
Das Thema deiner Habilitation ist schon so ein bisschen, glaube ich, auch das Thema, über das wir reden werden.
Richtig. Also das Großthema war neue Techniken in der interventionellen Endoskopie, aber schwerpunktmäßig habe ich mich natürlich mit der Vollwandresektion damals beschäftigt.
Und hast ja auch tolle Studien da gemacht, also auch hochrangig publiziert. Ich glaube, 2 Gastroenterology Papers oder wie viel waren es?
Ein Gastro-Paper über Blutung und ein Gut-Paper über die Vollwandresektion, ja.
Also wirklich auch hochrangig publiziert, wo sich, glaube ich, auch viele auch an dir ein Beispiel nehmen können, dass man durchaus auch jetzt an einem kommunalen Haus jetzt nicht nur sich habilitieren kann, sondern auch wirklich die Daten, die man generiert, auch sehr gut publizieren kann. Aber lass uns vielleicht zu dem Thema zurückkommen. Ich fange jetzt mal mit so einer ganz banalen Frage an, wo ich auch schon so ein bisschen mit Fritz Hagenmüller draufgestoßen bin. Polypektomie im Kolon ist das Thema heute. Und ich bin ein bisschen älter als du, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da gab es eigentlich für einen Polypen nur eine Schlinge. Und dann war die Frage, drücke ich das gelbe Pedal oder drücke ich das blaue Pedal? Und das war eigentlich so die einzige Entscheidung, die man damals treffen musste. Dann kam es dazu, dass man dann irgendwann angefangen hat, auch mal zu unterspritzen oder vielleicht auch mal Adrenalin in den Stiel reinzuspritzen. Aber so richtig geändert hat sich's nicht. Und heute sieht's ganz anders aus. Und das ist natürlich gut, dass wir jetzt heute so viele Methoden haben. Aber wenn man sich mal so anguckt, was man alles hat, wir haben die normale Mukosektomie, wir haben die Kaltschlingenabtragung, die inzwischen jetzt auch für größere Areale möglicherweise eine gewisse Relevanz hat. Dann haben wir die ESD, dann haben wir die Vollwandresektion, dann haben wir Hybridmethoden, wo du dich ja auch publikatorisch hervorgetan hast, also dass wir kombinieren EMR mit Hybrid. Und dann haben wir noch zusätzlich noch Unterwasserabtragung, mhm. jetzt als relativ neue Methode. Und dann stellt sich auch immer noch die Frage, auch das hatte ich kürzlich mit Fritz Hagenmüller angesprochen, der Randkoagulation, was man denn nun machen muss. Also es ist wirklich, ich sag's mal, nicht einfacher geworden für den Patienten, wahrscheinlich besser, weil man schon irgendwie hofft, sich die bessere Methode rauszupicken. Aber es ist für den Untersucher vielleicht jetzt manchmal ein bisschen schwieriger zu entscheiden, welche Methode denn nun angewandt werden sollte. Und die erste Frage, die ich schon mal an dich hätte, wäre, wenn wir jetzt mal die Leitlinien uns angucken oder mal so grob klassifizieren oder zunächst mal vielleicht so den einfachen Fall eher ja, uns vor Augen halten. Wo siehst du denn jetzt eine normale Abtragung mit einer Schlinge noch sinnvoll in Anbetracht der vielen, vielen anderen Methoden, die es so gibt?
Ja, also ich gebe dir total recht, dass die Abtragungsvielfalt heutzutage eine ganz andere ist. Wir haben viel mehr Techniken zur Verfügung und auch viel mehr Evidenz, wobei die viele Evidenz manchmal auch verwirrt, ehrlich gesagt. Ne?
Richtig.
Ich glaube, die Schlingenabtragung ist natürlich immer noch die absolute Standardmethode, ja. egal ob es jetzt erstmal kalt oder heiß ist.
Ja.
Eine Neuerung ist sicherlich da bei den kleinen Polypen, kleiner 5 mm. Da sind wir uns ja schon seit ein paar Jahren einig, dass die Kaltschlingenabtragung besser ist als die Zangenabtragung, weil sie eben höhere Raten an kompletten Resektionen macht. Das war die Neuerung in den letzten Jahren, die auch in den Leitlinien verankert ist.
Mhm.
Und für größere Polypen, die jetzt nicht malignomsuspekt ist, ist ja die Schlingenabtragung, egal ob es jetzt en bloc ist oder auch piecemeal ist, immer noch die Standardtherapie. Ja? Mhm. Das Gros der Polypen wird ja immer noch mit der Schlinge abgetragen. Neu ist jetzt das Thema Kaltschlinge, habe ich gerade schon gesagt, bei den kleinen Polypen.
Mhm.
Gibt es natürlich neuere Studien, die zeigen, dass es auch bei den größeren Polypen interessant sein könnte, weil die Kaltschlinge ein besseres Sicherheitsprofil hat, ne? Hinsichtlich Nachblutung und wahrscheinlich auch hinsichtlich Postpolypektomie-Syndrom und Perforationen. Und die Hinweise mehren sich, dass man das auch durchaus bei Polypen so bis 1 Zentimeter machen kann. Die kann man gut en bloc auch mit der Kaltschlinge abtragen.
Mhm.
Und ganz neuere Studien zeigen ja jetzt auch, dass man durchaus auch Piecemeal-Resektionen mit der Kaltschlinge machen kann.
Ne? Also Kaltschlinge ist sicherlich ein Durchbruch, das kann man so sagen. Also es ist ja fast ein Paradigmenwechsel. Ne? Also ich kann mich auch erinnern, als ich gelernt habe, da war das ein absolutes Desaster, würde ich fast schon sagen, wenn man einfach durchgezogen hat, ohne dass man Strom drauf kriegt, weil man gedacht hat, es blutet wie sonst was.
Und absolut.
Dann hat sich gezeigt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist, es blutet weniger. Aber trotzdem ist ja schon noch so ein bisschen die Frage, wir machen EMR immer ja noch. Ja? Und auch jetzt die Kaltschlinge ist ja die Frage, ob die denn nun wirklich auch was für alle Polypen ist. Also auch da haben wir die Chronicle-Studie, wo wir in Deutschland viel, viel mitgemacht haben, wo man doch gezeigt hat, naja, die Rezidivrate ist dann vielleicht doch höher.
Mhm.
Und ich glaube, oder das ist auch ein Wunsch von mir, was wir vielleicht heute so ein bisschen hinbekommen, was sind denn so die Kriterien dann letztendlich, jetzt unabhängig von den Daten, dass wir sagen Methode A versus Methode B, dass wir mal so gucken, wo würden wir denn jetzt oder wo würdest du denn in deiner Praxis dann vielleicht jetzt doch eher auf die Kaltschlinge verzichten. Hängt das mit der Konfiguration des Polypen zusammen? Hängt das vielleicht auch mit der Lokalisation des Polypen zusammen? Hängt das vielleicht damit zusammen, dass du anhand der Klassifikation vielleicht schon den Verdacht hast, dass das doch eher ein bisschen mehr in die Tiefe geht und dann vielleicht auch sogar schon primär eine Vollwandresektion machst?
Genau, Vollwandresektion ist nochmal ein eigenes Thema, glaube ich. Aber zum Thema bei größeren Polypen kalt versus heiß. Also technisch kann man piecemeal auch kalt resizieren. Nur kommt man bei Polypen an die Limitationen, die sehr, sage ich mal, bulky wachsen. Ja? Also die so eher noduläre Anteile oder richtig polypöse Anteile haben. Da wird es mit der Kaltschlinge technisch schon mal schwieriger, weil die dann einfach nicht mehr gut durchschneidet. Ne? Und dann muss man so reißen und dann wird es unübersichtlich oder muss dann doch mal Strom anschließen. Ich glaube, das sind Läsionen, die nicht gut für die Kaltschlinge geeignet sind.
Also darf ich da ganz kurz dazwischen gehen? Das heißt, das wären dann sozusagen, wenn wir jetzt das versuchen, an Klassifikationen festzumachen, das wäre dann Paris. Ja? Wir wollen ja durchaus auch versuchen, diese Klassifikation in der Praxis anzuwenden. Also das wäre dann ein Paris LST, also Lateral Spreading Tumor Nodular Type, also der eben diese Knoten mehr oder weniger hat, die dann vielleicht zu groß sind für eine Kaltschlingenabtragung, korrekt?
Genau, die sind erstens technisch nicht gut dafür geeignet und zweitens zeigen jetzt auch die Daten in der Chronicle-Studie von Ingo Steinbrück auch, dass gerade bei diesen fortgeschrittenen Läsionen dann doch mit einer sehr hohen Rezidivrate zu rechnen ist, wenn man kalt abträgt, weil man wahrscheinlich nicht radikal genug reziziert, nicht tief genug oder vielleicht auch nicht, dass die Stücke nicht groß genug sind. Also gerade bei diesen gemischt nodulären LST-Läsionen. Da waren in der Chronicle-Studien, glaube ich, Rezidivraten bis 40% in der Kaltschlingengruppe. Ja. Also das ist sowohl technisch schwierig, aber macht auch dann klinisch dann, glaube ich, einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Wo die Kaltschlinge super funktioniert, meines Erachtens, sind die serratierten Läsionen. Mhm. Die wachsen ja in der Regel ganz flach, diese 2a, 2b-Läsionen. Und die serratierten Läsionen, die haben ja nicht viel Mucosa, ne? Die sind ja ganz flach und da schneidet die Kaltschlinge optimal durch. Und da zeigen auch die Studien von Michael Burke, sehr gut, dass da auch die Rezidivraten sehr gering sind, auch wenn man kalt durchtrennt. Mhm. Und bei den LST-Läsionen kann man, glaube ich, zum Beispiel die homogen granulär wachsenden Typen, die kann man, glaube ich, auch gut mit der Kaltschlinge abtragen. Und da zeigen auch Ingos Daten aus der Chronicle-Studie, dass da auch die Rezidivrate zwar immer noch ein bisschen höher ist als in der Heißschlingengruppe, aber noch in Ordnung, ja. Das Haupteinsatzgebiet sind, glaube ich, für die Kaltschlinge, wenn man piecemeal resiziert, sind die SSAs und da mache ich das sehr, sehr gerne.
Ja. Gut, also nehmen wir mit, SSA, kleinere Polypen, Kaltschlinge, wenn es dann doch ein größerer, flächiger Polyp ist und noch ein paar größere Knoten hat, dann eher eine konventionelle EMR,
korrekt? Richtig, richtig.
Wann machen wir dann eine ESD?
Das ist ja ein Thema, das schon lange diskutiert wird.
Ja.
Was jetzt in den Leitlinien verankert ist, wenn man sich die aktuelle ESG-Leitlinie anguckt, dann empfiehlt ja die Leitlinie praktisch das Risiko einer submukösen Invasion anhand der Größe, anhand der Morphologie, anhand des NICE-Klassifikation und so weiter einzuschätzen. Wenn man mit diesen Kriterien zu dem Schluss kommt, okay, ich habe ein gewisses Risiko für eine fortgeschrittene Läsion, sprich SM-Infiltration, dann soll man eben en bloc abtragen. Ja? Man muss dann, glaube ich, noch unterscheiden, ob was mit einer Läsion im Rektum zu tun haben oder mit einer Läsion im Kolon, weil das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Wir wissen alle, im Rektum kann man, glaube ich, die Indikation für eine ESD relativ großzügig stellen. Das ist relativ einfach. Man kriegt das schön raus. Komplikationsrisiko ist überschaubar. Im Kolon ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Also da kann man, meine ich, selbst auch bei einer Läsion, die so grenzwertig ist, kann man durchaus auch mal im Zökum, wenn das eine große Läsion ist, schlecht gelegen ist, durchaus auch mal eine piecemeal EMR machen.
Also ich frage mich ja sowieso so ein bisschen, also vielleicht kannst du mir da auch helfen, warum man denn wirklich tatsächlich eine ESD dann auch machen muss. Also ich frage es aus dem Grund, weil wenn das nun ein Rezidiv sein, oder nicht ein Rezidiv ist es ja nicht, sagen wir mal ein Rest sein sollte, bei der Follow-up-Kontrolle. Und ein Follow-up machen wir ja sowieso. Also da werde ich auch nachher nochmal, vielleicht können wir da auch nochmal dazu sprechen kommen. Auch bei einer ESD werde ich ja jetzt wahrscheinlich selten sagen, auch wenn es eine En-Bloc-Resektion ist, nächstes Follow-up braucht man nicht. Also auch da wird man ja, denke ich mal, ein Follow-up machen. Ne? Also, oder kennst du jemanden, der wirklich sagt, das Ding ist komplett draußen, sie brauchen nie mehr wiederkommen?
Ich kenne niemanden, aber das wird schon von den Pro-ESD-Akteuren, sage ich jetzt mal, argumentiert. Ne? Also ich habe neulich mit dem Jeremy Schack gesprochen zum Beispiel. Der jetzt auch diese große randomisierte Studie ESD versus EMR im Kolon, wohlgemerkt im Kolon.
In Frankreich war das eine große Studie,
ja. Genau, und die machen ja praktisch wirklich eine unselektive ESD. Ne? Also das sind praktisch alle Läsionen größer 2,5 Zentimeter sind per ESD versus EMR gemacht worden. Und das machen die auch in der Praxis relativ gerne. Ne? Unabhängig jetzt vom Risiko SM-Infiltration und so, machen die einfach viel ESD. Und sein Argument, ich habe ihm auch mal gesagt, warum soll man das denn eigentlich machen? Ne? Also dieser ganze Aufwand, Komplikationsrisiko und so. Und er argumentiert halt, okay, ich habe mit der ESD ein ganz niedriges Rezidivrisiko. Das ist auch in dieser Studie unter 1%, ja, 0,6%, glaube ich. Und wenn man das wissen würde, dann könne man sich das Follow-up sozusagen, zumindest das kurzfristige Follow-up, sparen und dann vielleicht erst in 3 Jahren nachgucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Also gerade bei den fortgeschrittenen Läsionen, gemischt granulärer Typ, nodulärer Anteile und so, hochgradige Dysplasien, hätte ich trotz ESD Bauchschmerzen, da jetzt irgendwie erst in 3 Jahren nachzugucken. Also ich kenne niemanden, der das macht und ich weiß nicht, ob man das machen sollte.
Also geht mir genauso und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich mache es auch aus einem anderen Grund nicht, weil wenn ich tatsächlich noch einen Rest auf der Narbe habe und mir der Pathologe sagt, das ist eine Low-Risk-Situation, also sprich keine sehr tiefe Tiefeninfiltration, keine Lymphgefäßinvasion, relativ gutes Grading, dann gibt's ja immer noch die Methode, mit der du dich habilitiert hast, mehr oder weniger. Also sprich, ich kann ja dann immer noch eine Vollwandresektion machen und habe dann ja wahrscheinlich vielleicht sogar ja noch ein besseres pathologisches Staging und Grading, was den Rest betrifft, der in der Narbe drin sitzt, ne? Ja. Daten gibt's aber da auch keine. Es ist dann doch wieder mal, das sieht man hier wieder ganz schön, es gibt viele Studien, auch zum Teil randomisierte Studien, aber im Endeffekt macht man dann doch viel einfach aus dem Bauch raus, oder?
Absolut, ja.
Die Unterwasser-Polypektomie ist ja auch ein ganz interessantes Verfahren. Sieht man auf Live-Demos und denkt sich jedes Mal, boah, funktioniert super. Aber so richtig ausprobieren tun es dann doch die wenigsten, glaube ich. Wo siehst denn du da so eine Indikation für die Unterwasser-Polypektomie? Also vielleicht kurz zur Erklärung, man unterspritzt nicht die Mukosa, man füllt das Kolon und legt dann eine Schlinge durch. Eigentlich ein ganz banales Verfahren, wo man sich denken würde, perfekt, ja.
Ja, also das ist, wie du schon sagtest, eine super interessante Technik, auch von der Theorie her. Da gibt es auch einen sehr schönen Podcast mit Herrn Binmüller, der das da auch mal schön erklärt, beim Gastrogeplauder, habe ich neulich angehört. Und es ist eine faszinierende Technik, weil es ist auch logisch irgendwie, wenn man füllt Wasser rein, erzeugt ein natürliches Lifting, sieht auch manche Strukturen vielleicht auch besser. Und die Idee dahinter ist ja, dass man einfach mehr Läsionen en bloc rauskriegen kann und dadurch sozusagen die Rezidivrate auch im Vergleich zu Piecemeal-EMR dann senkt. Plus, es gibt auch Daten jetzt ja auch aus Augsburg, die sagen, bei sehr großen Polypen, 30 bis 40 Millimeter, gibt es auch einen Vorteil der hinsichtlich der Rezidivrate. Wahrscheinlich auch da, weil man weniger Stücke braucht, denke ich. Ja. Es ist aber tatsächlich so, in der Praxis ist es in Deutschland nicht weit verbreitet. Ich persönlich muss ehrlich sagen, habe auch nicht viel Erfahrung damit. Ich habe es 2-3 Mal gemacht. Ich bin nicht so gut damit zurechtgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Problem ist, finde ich, so ein bisschen, wenn das Kolon nicht richtig sauber ist, dann sieht man auch nicht so gut. Das ist vielleicht auch ein bisschen Übungssache. Dann dieses ganze Wasser, da ist die Pflege nicht so begeistert. Man braucht dann auch, glaube ich, doch ein bisschen mehr Zeit, bis man eine adäquate Wasserfüllung kriegt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo da der Stellenwert ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch persönliche Ermessensfrage, was man da gerne macht. Ich finde es auch so ein bisschen unheimlich, manchmal so richtig große Polypen mit einer großen Schlinge da am Block rauszumachen. Der Ken hat ja im Podcast gesagt, er nimmt am liebsten die 33er Schlinge. Ja. Da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen da im rechtzeitigen Kohler, ne? Weil da macht man auch mal eine Perforation. Wenn man das gut kann, ist das, glaube ich, ein tolles Verfahren. Aber man muss es, glaube ich, regelmäßig machen.
Aber so ein richtiges Kochrezept haben wir jetzt auch immer noch nicht. Nee, ne? Also dass auch da man wirklich mal sagt, also das ist jetzt ein Polyp, da muss man jetzt eine Unterwasser-Polypektomie machen oder so, gibt's auch nicht.
Es gibt's nicht und ich finde auch ehrlich gesagt, es wäre eigentlich eine ideale Technik für so grenzwertige Polypen, wo man sagt, so zwischen 2 und 3 Zentimeter, wo man sagt, die kriege ich jetzt gerade so nicht en bloc raus und will aber keine Piecemeal-Resektion machen. Ich glaube, das wäre die ideale Indikation. Umgekehrt muss man halt schon sagen, jetzt mit diesen neuen Verfahren wie Randablation und so ist ja die Rezidivrate der EMR auch nicht mehr so hoch. Ja? Die Berg-Studien zeigen ja, die Rezidivrate ist unter 5% und selbst in dieser ESD-Studie, die ich gerade zitiert habe, die haben ja auch bei der EMR dann die Randablation mitgemacht und auch da war die Rezidivrate unter 5%. Ja?
Aus Kanada gab es jetzt auch nochmal von Daniel Rentler, auch ein ehemaliger Ludwigsburger, ne? Die da mit APC auch sogar koagulieren. Also ich nehme jetzt vielleicht mal so als kleines Zwischenfazit mit schon mal, die EMR ist doch nicht so schlecht.
Ja? Absolut.
Vielleicht ist es dann doch so, oder wir sind vielleicht doch zu konservativ oder zu sehr fixiert in dem, was wir machen, obwohl auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir alle sehr, sehr, sehr dankbar die Kaltschlingen-Polypektomie übernommen, was einfach so schnell und ideal ist, auch für die größeren mittlerweile, also gar nicht mehr nur so für die ganz kleinen Knospen. Wie ist es denn mit den Polypen, die jetzt vielleicht eher sowas für die Experten sind? Also die Polypen, die jetzt in Appendix so reinwachsen oder in die Vertikel. Da gibt's ja, die Franzosen machen da ja, die verkünsteln sich dann ja auch so mit ESD und Traktionsmethoden mit Gummibändern und so. Was ist denn dein Vorgehen bei solchen Polypen?
Ja, ich muss natürlich jetzt sagen, Vollwandresektion. Aber nein, im Ernst. Also Appendix ist, finde ich, ein ganz heißes Thema, weil es auch gar nicht viele Daten dazu gibt.
Ja.
Und wir doch immer wieder mit diesen Patienten zu tun haben. Ne?
Ja.
Und als die Vollwandresektion aufkam, da haben wir angefangen, diese Läsionen mit der Vollwand, mit dem FTRD zu resizieren. Warum? Weil natürlich die Technik die Chance bietet, sehr tief zu resizieren und Läsionen kurativ zu resizieren, die eben tief in den Appendix reingehen. Ja? Mhm. Und technisch geht es auch wunderbar. Ja? Also die meisten Läsionen kriegt man da auch gut mit raus. Die Krux ist halt, das wissen wir alle, wir machen den Appendix halt zu mit dem Clip.
Ja.
Und du hast ja auch eine schöne Studie dazu publiziert aus deiner Arbeitsgruppe, die gezeigt hat, okay, die Appendizitisraten sind so bei 15-17% und die Hälfte von denen muss operiert werden. Ne?
So ist es, ja.
Insofern hat es so ein bisschen ein Geschmäckle, sagt man im Schwabenland. Ja? Und das muss man sich halt überlegen, ob man das Risiko eingehen will, muss das mit den Patienten besprechen. Aber technisch ist es eine sehr gute Methode. Ich denke aber, man muss jetzt nicht immer eine Vollwand Resektion bei einer Appendixläsion machen. Es gibt durchaus auch Läsionen, wo man sieht, die wachsen vielleicht gar nicht so tief in den Appendix rein. Mhm. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen rausspritzen. Und ich bin da tatsächlich auch ein bisschen zurückgerudert und mache nicht mehr alles mit FTRD, sondern wenn das eine kleine übersichtliche Läsion ist, wo ich denke, das geht nicht tief rein, dann würde ich die primär versuchen mit einer EMR. Und da bildet sich zum Beispiel auch die Kaltschlinge an, weil die nicht viel thermischen Schaden macht.
Ja.
Kleine Schlinge, kalt, das geht eigentlich gut. Ja. Und damit kann man schon viele Läsionen resezieren. ESD am Appendix, da habe ich jetzt überhaupt keine Erfahrung. Ich glaube, das ist was für Superexperten. Mache ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, die fortgeschrittenen Läsionen kann man schon mit dem FTRD-System machen, wenn man das gut mit den Patienten bespricht. Ja.
Also ich glaube, wir sind schon langsam auch am Ende angekommen. Aber ich glaube, was man sicherlich so mitnehmen kann, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es ist ja gut, dass wir nicht mehr nur die eine Schlinge haben und das gelbe oder blaue Pedal, sondern dass wir diese Methoden haben. Ich glaube, was auch, oder jetzt auch in dem Gespräch mit dir so ein bisschen rübergekommen ist, ich glaube, man muss sich mit der Methode auch wohlfühlen. Also, beziehungsweise das Team muss sich auch wohlfühlen. Ja, es macht wenig Sinn, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Methode irgendwo sehe oder vielleicht auch Daten dazu lese, aber da einfach kein Gefühl dafür entwickelt. Das ist ein brüder Begriff, aber du weißt, was ich meine. Also letztendlich, dass man wirklich sich sicher fühlt in dem, was man macht. Und es bringt ja wenig, wenn ich jetzt irgendwie anfange, im Appendix eine ESD zu machen mit einem hohen Risiko und auf der anderen Seite weiß, dass mit den Methoden, die du gesagt hast, sei es jetzt FDRD oder sei es jetzt auch möglicherweise mit einer Kaltschlingenabtragung, vielleicht ein höheres Rezidivrisiko eingehe, aber dafür, sage ich mal, dem Patienten vor vielleicht weiteren Schaden bewahre und auch im Allgemeinen auch dem Stresslevel vom ganzen Team einschließlich des Untersuchers geringer halte und ihm einfach, sage ich mal, ja, einen nebenwirkungsarmeren Eingriff durchführe. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was ganz Wichtiges. Was ist denn, sage ich mal so, vielleicht nochmal zum Abschluss, dein Konzept, wo entwickelt sich's denn hin? Bleiben wir jetzt bei einer Kaltschlinge, einer EMR-Schlinge oder wird sich noch irgendwie in Zukunft was zeigen? Also man kann sicherlich sagen, FDRD war jetzt auch technisch gesehen eine Weiterentwicklung. Was könnte denn noch kommen?
Also ich glaube, was kommen wird, also vielleicht nochmal, um das auf das EMR-Thema zurückzukommen, ich glaube, die EMR wird bleiben. Das ist einfach das Standardverfahren für die meisten Polypen, so steht es auch in der Leitlinie drin, das wird auch bleiben. Aber ich glaube, wir werden in der EMR ein bisschen differenzierter werden. Wir werden, glaube ich, mehr wissen noch, welche EMR-Technik machen wir für welche Läsionen. Wann machen wir die Kaltschlinge, wann machen wir eine Randkoagulation, wann machen wir vielleicht eine Hybrid-APC. Ich glaube, diese Studien werden kommen und da wird man ein bisschen mehr differenzieren und damit auch, glaube ich, sehr gute Ergebnisse erzielen, sichere Methode, deutlich geringere Rezidivrate, als sie bisher war, glaube ich. Was, glaube ich, auch vielleicht noch kommen sollte oder auch kommen wird wahrscheinlich, sind bei der ESD so das Thema Gegenzug, Traktion und vielleicht auch Multi-Instrumentarium. Da hast du ja dich auch mit beschäftigt, ich auch. Man hat ja gesehen jetzt auch bei den Kolon-Studien, also eine Kolon-ESD, das geht praktisch nicht ohne irgendeine Art von Gegenzug. Das kriegt man nicht hin. Ja. Und die einfachste Methode sind ja diese Gummibänder aus der Zahnmedizin. Aber ich glaube, da kann man noch besser werden. Und da gibt es ja auch schon jetzt erste Entwicklungen. Es gibt jetzt Traktionsdevices, die man über einen zweiten Arbeitskanal einführen kann, die auch beweglich sind zum Teil. Wir arbeiten auch gerade an so einer Plattform fürs Rektum, wo man neben dem Endoskop vielleicht noch ein simples Instrument auch einführen kann. Also ich glaube, solche Dinge werden kommen. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass es irgendwie einfach bleiben muss in der Endoskopie. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir dahin kommen werden, dass wir irgendwie einen Roboter haben werden. Auch wenn ich es manchmal gern hätte, gell? Ich bin immer ganz neidisch, wenn ich Chirurgen das sehe mit ihren Joysticks. Und das gibt's ja auch schon in der Entwicklung. Aber ich glaube, das ist nichts für die Endoskopie. Das muss irgendwie einfach bleiben. Und das hat sich auch gezeigt in der Endoskopie, dass die einfachen Lösungen oft die besten sind. Ja.
Das nehme ich doch mal als tolles Schlusswort. Lieber Arthur, ich möchte mich mal herzlich bedanken fürs Mitmachen. So ein richtiges Kochrezept können wir jetzt nicht übrig lassen, aber ich glaube, der eine oder andere ist sicherlich auch klüger geworden und ich glaube, so ein paar von den Statements, die du gemacht hast, die bleiben auch hängen. Ich möchte auch unsere Zuhörer nochmal motivieren, vielleicht, wenn jemand anderer Meinung ist, auch das gerne zu kommunizieren. Wir können dann vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Podcast machen, wo genau diese Themen vielleicht nochmal angesprochen werden. Ansonsten nochmal ganz herzliches Dank an dich fürs Mitmachen. Und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören in 14 Tagen mit dem nächsten Thema, was dann ganz anders sein wird. Hier geht's über Team Timeout in der Endoskopie. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.